ARD Sounds.
Ja, es hat bei uns geklingelt. Ich habe aufgemacht. Auf einmal stehen zwei Polizeibeamte in Zivil und haben sich vorgestellt wegen der Ereignisse vom 11. September.
An diesen Moment erinnert sich Obaid Said noch ziemlich genau. Obaid, das ist der angehende Apotheker, der als Kind aus Afghanistan nach Hamburg gekommen ist. Irgendwann in den Wochen nach 9/11, da kriegt er unerwartet Besuch. Von der Polizei. Wegen der Attentate in den USA.
Habe ich gesagt, so, ja, was haben wir damit zu tun?
Obaid ahnt da allerdings schon, worum es gehen könnte. Die Attentäter vom 11. September, die haben ja auch in Hamburg studiert. Er glaubt sogar, eins ihrer Gesichter wiederzuerkennen. Vom Campus oder aus der Uni-Bibliothek. Klar hat ihn das aufgeschreckt. Und auch seine Freunde.
Alle, die arabischstämmig waren, afghanischstämmig waren, die haben alle so ein bisschen schon ein mulmiges Gefühl gehabt, dass sie vielleicht auch in Verdacht kommen würden. So, der Verdacht liegt ja nah. Das kann ja jeder sein.
Jetzt, wo die Beamten vor ihm stehen, da muss er an die Gespräche denken, die er mit seinen Freunden geführt hat. Viele haben spekuliert, ob die Polizei jetzt schärfer kontrollieren würde. Das ging ja überall durch die Presse. Obaid hat versucht, sich trotzdem aufs Studium zu konzentrieren. Irgendwie weitermachen. Und jetzt das. Die Polizei vor seiner Tür. Wegen des 11. September.
Und dann kam meine Frau rein und meinte sie, ja, dann kommen Sie doch mal rein. Dann hat sie ihnen sogar Tee angeboten, saßen sie da und dann fingen sie an.
Ihr hört Pearl Harbor, Deutschland nach 9/11. Ein Podcast von Charlotte Horn und mir, Konstanze Nastarowitz. Das hier ist Folge 3, Im Visier. Der Begriff, an den Obaid jetzt denken muss, Rasterfahndung. Das ist genau derselbe Begriff, den der Polizist Andreas Lohmeier in den Wochen nach 9/11 am Telefon gehört hat, von seinem Chef.
Ich habe einen Auftrag für dich, du wirst die Rasterfahndung übernehmen.
Rasterfahndung. Das bedeutet etwas vereinfacht gesagt, die Polizei sucht Menschen nach einem Muster, nach bestimmten Merkmalen. Und diese Rasterfahndung, die wird jetzt nach dem 11. September in vielen Bundesländern Stück für Stück gestartet. Hamburg macht den Anfang. Der Druck ist groß, denn die Attentäter kamen ja aus Hamburg. Und hatten ein Unterstützernetzwerk.
Und wenn Sie dann auch noch wissen, die kommen aus dieser Stadt, und dann auch noch wissen, es gibt in dieser Stadt eben nicht nur diese paar Menschen, die das vorbereitet haben, sondern es gibt hier Netzwerke, es gibt Örtlichkeiten, an denen diese Menschen zusammenfinden, dann entsteht natürlich ein sehr ausgeprägtes Bewusstsein dafür, dass hier jede Menge Gefahren noch in dieser Stadt schlummern können.
Wie groß die Angst bei den politisch Verantwortlichen bundesweit damals ist, das haben wir auch noch mal in alten Akten nachvollziehen können. Sitzungsprotokolle des Bundesinnenministeriums von damals, die wir im Bundesarchiv gefunden haben, die zeigen das wirklich gut. Die Fachleute spekulieren da echt über die wildesten Gefährdungslagen, von einer Entführung von Kreuzfahrtschiffen bis hin zu Anschlägen auf Talsperren oder auf Chemieanlagen in Deutschland. Da ist echt alles dabei. Und auch in Hamburg ist die Sorge groß, auch vor potenziellen Schläfern, also unauffälligen Personen, die plötzlich zuschlagen könnten. Hier ist jetzt Andreas Lohmeier zuständig, im Bereich der sogenannten Gefahrenabwehr.
Der Auftrag war Erkennung und Verhinderung möglicher weiterer Anschlagsvorbereitungen. Ein Instrument dafür war die Rasterfahndung.
Lohmeier und seine Kollegen wissen natürlich, was die Rasterfahndung ist. Von früher, aus den 70ern. Da sollte die Polizei mittels Rasterfahndung nämlich schon mal Leute aufspüren. RAF-Mitglieder, also Leute aus der Roten Armee-Fraktion. Das war eine linksextremistische Terrororganisation in Deutschland, die galt damals quasi als Staatsfeind Nummer 1.
Dazwischen lagen jetzt Jahrzehnte. Niemand hat dieses Instrument genutzt.
Jetzt wird es angeordnet. Und zwar von Hamburgs Innensenator höchstpersönlich, quasi Lohmeiers oberstem Vorgesetzten. Der heißt damals übrigens Olaf Scholz. Genau, das ist der spätere Bundeskanzler.
Wir versuchen, Profile zu entwickeln, die uns dann führen auf Personen, die wir etwas genauer beobachten sollten.
Lohmeier und seine Kollegen fahnden jetzt also mit der Rasterfahndung nach Menschen, die in ein ganz spezielles Suchraster fallen. Also Leute, die irgendwie interessant sein könnten für die Terrorermittlungen. Präventiv. Gefahrenabwehr eben. Und so funktioniert das Ganze. Sie suchen Menschen mit ähnlichen Merkmalen wie die der 9/11-Attentäter. Das konkrete Raster variiert immer ein bisschen von Bundesland zu Bundesland. Aber ganz allgemein sind das zum Beispiel Merkmale wie männlich, Alter 18 bis 40 Jahre, Student oder ehemaliger Student, islamische Religionszugehörigkeit. Außerdem Geburtsland oder Nationalität bestimmter Länder mit überwiegend muslimischer Bevölkerung. Lohmeier und sein Team stehen dabei aber vor einer großen Herausforderung. Sie brauchen enorm viele Datensätze, zum Beispiel von Universitäten. Und diese Datensätze legen die Ermittler dann übereinander und rastern. Sie sieben quasi aus nach den entsprechenden Merkmalen. Die Treffer, die übrig bleiben, schauen sie sich am Ende genauer an. Zum Auswerten der riesigen Datenmengen schafft die Hamburger Polizei extra einen neuen Computer an. 400.000 D-Mark kostet der.
Gab es noch keine KI auch, die damals helfen konnte?
So gar nicht. So überhaupt nicht. Also das muss man sich ja mal vor Augen führen. Das ist ein Vierteljahrhundert her. Und was in diesem Vierteljahrhundert IT-technisch passiert ist, muss man von dem, was heute alles so möglich erscheint, quasi erstmal bis in die digitale Steinzeit zurückrechnen und sich dann vorstellen, was das bedeutet.
Und es gibt noch eine weitere Herausforderung für die Beamten. Das, was sie aus diesen Datenbanken rausziehen können, das ist halt begrenzt.
Sie finden keine Datenbank, in der drin steht, jemand lässt sich ein Bart wachsen. Sie finden auch in keiner Datenbank, der hat sich gerade islamistisch geäußert. Das gibt's einfach nicht, um das in einer Datenbank abfragen zu können.
In Hamburg-Ohlsdorf führt Obeid Zeit die Polizisten jetzt in sein Wohnzimmer. Obeid, seine Frau und die Beamten setzen sich. Den Tee lehnen sie ab. Dann stellen die Polizisten Obeid Fragen. Viele Fragen. Wie seine Einstellung zum Islam ist. Ob er religiös ist. Ob er häufig betet.
Auch teilweise Fragen, ob ich Teil einer Terrororganisation bin. Wo ich dachte, Leute, also solche Fragen müssen ein bisschen professioneller kommen. Und ich sag mal, kein Terrorist der Welt würde auch da sagen, ja, bin ich.
Und trotzdem wollen die Beamten immer mehr von ihm wissen. Die persönlichsten Sachen.
Wie ich meine Zukunft gestalten möchte, was ich zukünftig vorhätte, ob ich in Deutschland bleiben wollen würde, ob ich Kontakt ins Ausland habe und. Also Fragen über Fragen.
Dabei ist Obeid da schon seit Jahren deutscher Staatsbürger, erzählt er.
Wir haben es alles beantwortet und irgendwann haben die gesagt, so ja, es ist gut. Ja, wir waren beide baff erstmal, ne? Die sind rausgegangen, wir waren beide baff.
Warum waren die Polizisten bei Obeid? Hat er ins Raster gepasst mit seinen afghanischen Wurzeln? Als Student aus Hamburg? Oder lag irgendwas gegen ihn vor? Obeid, der weiß das bis heute nicht. Die Polizei hat sich danach nie wieder bei ihm gemeldet. Wir haben versucht, Antworten zu bekommen zu diesem Besuch der Polizei bei Obeid und uns durch verschiedene Pressestellen telefoniert. Landeskriminalamt Hamburg, Bundeskriminalamt, Bundesanwaltschaft. Da, bei der Bundesanwaltschaft, gibt man uns dann zumindest eine kurze Info. Dort wird uns nämlich gesagt, ja, diese Befragung bei Obeid Zeit damals, die hat stattgefunden. Aber warum, ob es im Rahmen der Rasterfahndung war oder wegen irgendwelcher anderer Hinweise, dazu erhalten wir keine Auskunft. Wir lesen aber in den Medien, dass solche Besuche damals immer wieder stattgefunden haben. Auch mit den Fragen nach der Religionsausübung. Dass die Polizei bei ihm und seiner Frau im Wohnzimmer saß, davon erzählt Obeid im Herbst 2001 nur seiner Familie und engen Freunden. Unter Kommilitonen lieber nicht.
Wenn man es in der Uni erzählt, man ist dann doch irgendwie, fragt sich der eine oder der andere, warum er? Ja, und ich wollte ja nicht irgendwie als Mittäter oder sonst was abgestempelt werden.
Dabei diskutieren Obeid und seine Freunde an der Uni eigentlich viel über die Rasterfahndung, über das Vorgehen der Polizei. Gerade Studierende aus Ländern wie Marokko, Afghanistan oder Syrien haben Angst vor einem Generalverdacht. Angst, ihren Nebenjob zu verlieren oder dass ihnen die Wohnung gekündigt wird. Natürlich kriegen das auch die Verantwortlichen an den Unis mit. Nicht nur in Hamburg, auch in vielen anderen Bundesländern. Und manche Unis stellen sich sogar schützend vor ihre Studenten.
Im niedersächsischen Oldenburg etwa ist die Uni nicht bereit, Daten über ihre arabischen Studenten herauszugeben.
Nach und nach wird die Rasterfahndung immer kritischer beäugt. Bundesweit. Vor allem von Datenschützern. Denn hier werden ja persönliche Daten an die Polizei weitergegeben. Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert formuliert es dann so, ziemlich direkt.
Wer in Hamburg nicht blond und blauäugig aussieht, sondern eher so, als stammten seine Eltern aus Mittelmeerländern, der hat's nun nicht mehr so leicht wie ehedem.
Wobei, naja, Mittelmeerländer, schwierige Bezeichnung, Herr Kollege. Studenten aus Frankreich, Spanien oder Italien, die mussten sich vermutlich weniger Sorgen machen, in den Fokus polizeilicher Ermittlungen zu geraten. Genauso wie Hamburger Studierende ohne Einwanderungsgeschichte. Die hatten in den Tagesthemen dann auch gut reden.
Solange man keinen Dreck am Stecken hat, da macht auch eine Rasterfahndung nichts.
Ich finde das eine gute Möglichkeit, diese Leute besser und schneller zu finden.
Ich habe das Gefühl, hier in dieser Situation mit der Rasterfahndung, da entsteht ein Konflikt in der deutschen Gesellschaft. Die Menschen damals, die haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Klar, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen durch die Anschläge vom 11. September. Noch dazu, weil die Spur der Attentäter nach Deutschland führt. Nach Hamburg-Harburg. Die Politik reagiert genau darauf. Sie verabschiedet schärfere Sicherheitsgesetze auf Bundesebene mit einer strengeren Überwachung. Behörden können jetzt beispielsweise leichter im Geheimen auf Bankdaten zugreifen, auf Briefe oder E-Mails oder Telefonate abhören. Das alles mag beruhigend wirken für viele Menschen in Deutschland. Aber eben nicht für alle. Ganz im Gegenteil. Einige Menschen in Deutschland, die fühlen sich jetzt sogar immer unsicherer. Viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte haben Angst, unschuldig ins Visier der Polizei zu geraten. Und sie werden auch argwöhnisch beäugt. Von Nachbarn ohne Einwanderungsgeschichte. Das zeigt sich auch in einem skurrilen Serviceartikel von damals, den wir im Hamburger Abendblatt finden. Da werden allerlei Fragen beantwortet rund um die Rasterfahndung. Nett, dachte ich als erstes, dass die Medien die Menschen mit Einwanderungsgeschichte damals so umfassend informieren. Aber nein, bei näherer Betrachtung merke ich, der Artikel scheint sich gar nicht an die Betroffenen der Rasterfahndung zu richten, sondern an deren misstrauische Nachbarn ohne Einwanderungsgeschichte. Da werden so Fragen hochgeworfen wie, ich habe ein Auto von einem ausländischen Studenten gekauft, komme ich jetzt in die Rasterfahndung? Oder, wenn ich in einem Stadtteil lebe mit hohem Anteil an Muslimen, werde ich jetzt öfter im Auto von der Polizei kontrolliert? Ich kann das gar nicht so richtig glauben, als ich das lese. Echt heftig. Auch der Hamburger Innensenator Olaf Scholz ahnt im Interview mit den ARD-Tagesthemen wohl schon, dass die Rasterfahndung Vorurteile schüren könnte. Gerade gegenüber Muslimen.
Das Schlimmste wäre, wenn unsere Bevölkerung glaubt, dass Menschen, die in eine Moschee gehen, welche sind, vor denen man sich fürchten müsste. So ist es nicht. Deshalb ist es unsere Aufgabe, Methoden vorzuschlagen und auch Wege zu gehen, die sicherstellen, dass wir auf die wenigen kommen, die uns interessieren.
Die Hamburger Polizei lädt in dieser Zeit auch einige Dutzend Männer zu Gesprächen ein. Also diejenigen, die in der Rasterfahndung als interessant identifiziert wurden. In den Monaten nach den Anschlägen geht die Polizei vielen Hinweisen nach. Aber nicht jeder davon ist wirklich hilfreich oder zielführend. Und im gesamten Bundesgebiet führen diverse Hinweise zu Razzien, auch jenseits der Rasterfahndung. Dabei gibt's aber auch immer wieder echt problematische Fehlschläge, wie in Hannover, wo Medien über einen Familienvater berichten, der als mutmaßliches Al-Qaida-Mitglied verhaftet wird. Nach der Razzia stellt sich raus, das war eine Fehlinformation. So wie auch bei dem Mann, bei dem ein mobiles Einsatzkommando die Wohnung stürmt, weil die Beamten hier Sprengstoff in kleinen Fläschchen vermuten. Es handelt sich am Ende laut Medien aber bloß um Aromaöle, Konservierungsmittel und Tee. Klingt jetzt erstmal absurd, kann für die Betroffenen aber eben auch ziemlich rufschädigend sein.
mal Schuhe hier ausziehen?
Ja, können Sie auch mitkommen. Es ist nee.
Willkommen.
Ja, herzlichen Dank. Ah, ich sehe schon Teppiche.
Ja, nicht nur meine Teppiche. Das ist für mich so ein Wohlfühlgefühl und so ein Stück Heimat.
Das ist Humaira Hakimi. Meine Kollegin Charlotte trifft sie im Mai bei sich zu Hause. Hakimi ist heute Juristin. Sie arbeitet in Bremen für die Sozialbehörde. Da prüft sie Anträge, ob jemand Anspruch auf Sozialleistungen hat. Aber Charlotte will mit ihr nicht über heute sprechen, sondern über damals. 2001 natürlich. Und passenderweise fällt ihr ein Foto aus der Zeit ins Auge. Das steht auf der Wohnzimmerkommode. Humaira Hakimi als junge Studentin.
Ach, das ist Osnabrück.
Ja,
das ist mein Zimmer in Osnabrück. Das ist das Bild und das ist meine Freundin Ainur.
Humaira Hakimi studiert im Jahr 2001 gerade Jura in Osnabrück in Niedersachsen. In den Tagen nach den Anschlägen spürt sie schnell, dass sich etwas verändert. Denn plötzlich sprechen sie Leute immer wieder auf ihr Heimatland an. Afghanistan. Humaira Hakimi ist da groß geworden, hat dort eine glückliche Kindheit verbracht. Als Jugendliche musste sie dann aber mit ihrer Familie fliehen, wegen der islamistischen Mujahideen. Ihr Vater wurde durch einen Anschlag schwer verletzt. Seitdem ist Deutschland die neue Heimat. Afghanistan tritt ein bisschen in den Hintergrund. Bis zu den Anschlägen in New York. Auf einmal quetschen alle sie dazu aus. Denn genau da, in Afghanistan, soll unter dem Schutz der Taliban-Regierung Osama bin Laden leben, der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge.
Warum müssen die Menschen umbringen? Warum Terroranschläge verüben? Woher soll ich das wissen? Aber trotzdem muss ich mir logische Erklärungen zusammenschustern, um Antworten zu liefern, weil von mir erwartet wurde. Und ich habe mich auch in diese Rolle dann irgendwann gesehen und habe das dann einfach angenommen.
So wirklich auf ihr Studium kann sich Hakimi in dieser Zeit nicht konzentrieren. Sie engagiert sich dann nämlich im ASTA, also im Allgemeinen Studierendenausschuss. Und sie ist Sprecherin für die ausländischen Studierenden. Und nach 9/11 haben vor allem männliche Studenten aus Ländern wie Syrien oder Marokko plötzlich Fragen an sie.
Kann ich denn jetzt mein Studium weitermachen? Also lohnt es sich noch jetzt für die Klausur zu üben? So ganz banale Sachen. Oder werde ich in den nächsten Flieger gesetzt? Oder werde ich vielleicht, komme ich ins Gefängnis? Das war die Angst war tatsächlich, komme ich ins Gefängnis? Oder werde ich abgeschoben? Oder werde ich zurückgeschickt? Und das ist schlimm.
Von vielen Studenten hört sie, dass die sich jetzt nicht mehr trauen, zur Unterstützung ihrer Familien Geld nach Hause zu überweisen. Weil sie sich Sorgen machen, dass das falsch verstanden werden könnte. So à la die unterstützende terroristische Vereinigung in ihrem Heimatland. Um all diese besorgten Studenten aufzufangen, führen Humaira Hakimi und die anderen eine Sprechstunde zur Rasterfahndung in Niedersachsen ein. Im ASTA-Büro der Uni.
Vielleicht gehen wir mal in die Realität von damals, weil ich habe Ihnen was mitgebracht.
Okay, jetzt bin ich aber tatsächlich gespannt.
Charlotte zeigt ihr auf dem Laptop einen Fernsehbeitrag aus dem Februar 2002. Da hat ein Fernsehteam vom NDR an der Uni Osnabrück gedreht. Und dann sieht Hakimi plötzlich eine sehr vertraute Szene.
Das ist unser Büro. Das ist das Büro.
Und Sie sind da?
Ja.
Das Büro ist so ein bisschen chaotisch, gemütlich, mit einigen Ordnern im Regal und an der Wand ein Plakat mit der Aufschrift Rasterfahndung Tatort. Und mittendrin sitzt Humaira Hakimi als junge Studentin mit Kurzhaarfrisur und sagt selbstbewusst:
Ich glaube, das passt in der Gesellschaft, in der heutigen Gesellschaft nicht, dass wir jemanden wegen seiner Herkunft oder Religion oder andere Zugehörigkeit, was eigentlich überhaupt nicht zur Debatte steht, durchleuchten.
Sagen wir das
so? Wow, ja, genau, dieses Spirit, ist immer noch da, danke.
Als sie sich da selbst sprechen hört, als sie sich da so sieht, in Jung, da starrt sie ungläubig auf den Bildschirm, hält sich die Hand vor den Mund.
Und den Ring habe ich auch noch. Herrlich.
Und was fühlen Sie, wenn Sie sich so sehen? Sind Sie auf, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich gerne sagen?
Also gut gemacht. Ja, hast du gut gemacht, ja.
Hakimi sagt aber auch, Wenn sie das von damals sieht, dann muss sie auch an heute denken. An die aktuellen Einwanderungsdebatten. An den umstrittenen Begriff Remigration. Daran, dass viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte heute verunsichert sind.
Genauso war das damals auch. Es wiederholt sich immer auf andere Art und Weise, aber ja, es wiederholt sich. Also ich bin für alles ein Sündenbock, egal was schiefläuft, was nicht richtig ist. Es wird erstmal zu mir, also die Blicke wandern immer zu mir, zu uns.
Zu Menschen wie Humaira Hakimi. Zu Menschen also, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben, die eben nicht typisch deutsch aussehen, was auch immer das überhaupt sein soll.
Also ich sag mal so, ich war ja immer in dieser Erklärungssituation. Durch meinen Migrationsvordergrund, und ich benutze bewusst das Wort Vordergrund, denn ich habe keinen Hintergrund, denn mir sieht man das schon aus der Ferne an, dass ich Migrantin bin, weil ich nicht wie die Mehrheitsgesellschaft bio-deutsch ausschaue, also nicht hellhäutig und nicht blonde Haare und blaue Augen und so weiter.
Übrigens, nicht nur die Bremer Juristin hadert mit dem weit verbreiteten Begriff Migrationshintergrund. Viele Menschen empfinden diese Bezeichnung mittlerweile als abwertend, ausgrenzend. Wir haben uns deshalb entschieden, für diesen Podcast von Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu sprechen. So macht's übrigens auch das Statistische Bundesamt. Humaira Hakimi arbeitet nach ihrem Studium später einige Jahre in Afghanistan, unter anderem in der Entwicklungszusammenarbeit. Sie bekommt einen Sohn und zieht zurück nach Deutschland, nach Bremen. Hier wird sie Mitarbeiterin der Sozialbehörde und hat mehr Verständnis für die Rasterfahndung als früher.
Jetzt, wo ich für die Behörde arbeite, wo ich auf der anderen Seite jetzt sitze, schon, ja. Wir sind in Zugzwang. Wenn etwas passiert, wir müssen als Behörde handeln. Sonst sind wir untätig und wir könnten wegen Untätigkeit uns schuldig machen. Aber die Frage ist, ist diese Mittel dann auch wirklich zielführend?
Was Humaira Hakimi und auch Obaid Said damals erlebt haben, das macht mich nachdenklich. Auch im Kontrast zu meiner eigenen Geschichte. Für meine Familie und mich hatten die Anschläge keine Folgen. Ich erlebe am ehesten noch die nervigen Sicherheitschecks am Flughafen als Folge von 9/11. Keine Entfremdung. Ich heiße aber eben auch Constanze und nicht Humaira oder Obaid. All diese widersprüchlichen Gedanken und Erfahrungen zur Rasterfahndung, die habe ich auch mit dem Hamburger Polizisten Andreas Lohmeier besprochen.
Verstehen Sie, dass, selbst wenn Sie das nicht erzeugen wollten, aber dass bei diesen Menschen trotzdem auch ein Gefühl von, wir sind irgendwie doch anders, wir sind verdächtig, wir gehören nicht dazu, entstanden ist in der Zeit?
Klar, das ist absolut nachvollziehbar. Zumal man ja nicht alle Hintergründe des polizeilichen Handelns permanent auch in die Öffentlichkeit kommunizieren konnte. Und deswegen war es mir eben auch wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen, die im direkten Bürgerkontakt dann die Gespräche geführt haben, entsprechend behutsam auch vorgehen, unser Vorgehen erläutern, die Hintergründe erläutern, warum wir das tun.
Andreas Lohmeier versteht aber auch die Kritik an der Rasterfahndung. Heute. Und auch damals schon. Er sagt, er hat schon ganz früh seinen Kollegen in der SOKO eingebläut.
Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass wir in eine gesamtgesellschaftliche Situation kommen, in der ein Moslem unter Generalverdacht steht. Gar nicht.
Das Ganze war halt eine schwierige Gratwanderung für die Polizisten.
Die kommen also mit ersten Informationen zu einem Menschen an eine Wohnungstür und klopfen dort. Die wissen nicht, wer ihnen die Tür aufschließt. Ist das ein fleißiger Student, der gerade über seine Unterlagen brütet? Ist das ein liebevoller Familienvater, dem die Kinder um die Beine wuseln und der im Leben nicht daran denkt, irgendetwas Böse zu tun? Und als letzte Möglichkeit dann eben, ist das vielleicht der nächste Mohammed Atta? Das wissen sie nicht in dem Moment, wo sie klopfen. Und deswegen war es immer wichtig, so behutsam, aber gleichzeitig auch so vorsichtig wie möglich und so aufmerksam wie möglich aufzutreten.
Zur Wahrheit gehört aber auch, die Polizei, genauso wie wohl große Teile der Bevölkerung, die wusste damals einfach noch sehr wenig über den Islam.
Und was sehr schnell klar war, war, dass wir uns in einem Themenfeld bewegen werden, indem wir wie mit Scheuklappen oder wie in einem Irrgarten unterwegs sind und vieles nicht erkennen, vieles nicht verstehen, was man verstehen können muss, um Sachverhalte und Menschen beurteilen zu können.
Der Irrgarten, das können zum Beispiel fremde Sprachen sein, aber auch sowas wie religiöse Gepflogenheiten. Also holt sich Lohmeier eine Expertin ins Team, eine Islamwissenschaftlerin. Die, sagt er, die war damals sowas wie ein Blindenstock für ihn und seine Kollegen, weil sie denen so gute Einschätzungen geben konnte.
Das bedeutet das, da musst du links rum, da musst du rechts rum, das kann gefährlich sein, das ist keine Gefahr.
Lohmeiers Team sucht auch den Kontakt zu muslimischen Gemeinden, spricht mit Imamen. Und dabei vermittelt dann auch die Islamwissenschaftlerin aus seinem Team. Bei allem, was Andreas Lohmeier mir dazu heute erzählt, da merke ich, es ist ihm wichtig, nicht missverstanden zu werden. Immer wieder betont er, dass die Menschen, die in diesem Raster dann aufgefallen sind, eben nicht automatisch Verdächtige waren.
Bei den Ergebnissen der Rasterfahndung haben wir von Treffern und interessanten Personen gesprochen. In dem Moment, wo ein Mensch als Treffer in der Ergebnismenge herauskam, war klar, das ist jemand, der bestimmte Merkmale erfüllt, aber deswegen noch in keinster Weise verdächtig ist.
Und trotzdem, wenn man das mal auf sich wirken lässt, Datensätze werden durchforstet, bestimmte Merkmale gelten als auffällig, Menschen werden von der Polizei besucht, nach ihrer Religion gefragt. Ich kann schon gut nachvollziehen, warum da nicht jeder die Abgrenzung versteht zwischen interessante Person, wie Lohmeier sagt, und Verdächtiger. Vor allem, wenn man selbst betroffen ist. Und deshalb formiert sich Widerstand gegen das Vorgehen der Polizei. Und zwar mal wieder an der Uni. In einem riesigen Hörsaal in Hamburg. Vorne steht eine Tafel und ein Schreibpult. Darauf sitzt eine junge Anwältin. Es ist Gülpinar, Anwältin für Strafrecht. Sie ist Mitte 30. Vor ihr sitzen mehr als 150 muslimische Studenten, erinnert sie sich. Pinar klärt sie auf über ihre Rechte und Möglichkeiten im Kampf gegen die Rasterfahndung. Sie ist überzeugt.
Das ist rechtswidrig, das dürfen die nicht machen.
Die Stimmung ist angespannt. Die Sorgen sind ähnlich wie an Humaira Hakimis Uni in Osnabrück. Aber Gülpinar, die will hier nicht nur auffangen und beraten. Nein, die will kämpfen. Und sie beendet die Veranstaltung mit einer Art Appell.
Dass wir gesagt haben, in dem Moment, wo irgendwer dagegen klagen möchte, würden wir das tatsächlich auch machen, dass sich Leute an uns wenden sollen, wenn dann eine Klage angestrebt werden.
Und dieser Appell wirkt. Einige der Studenten kommen danach auf sie zu.
Weil die das auch schon fanden, dass man als Gemeinschaft agieren muss.
Ich finde das schon erstaunlich, dass die Studenten sich trauen, vor Gericht zu gehen, obwohl sie doch eigentlich nur in Deutschland studieren wollen, so wie alle anderen. Gülpinar muss in diesem Hörsaal sehr überzeugend gewesen sein. Pinar zieht in Hamburg vor Gericht, genauso wie Anwältinnen und Anwälte in anderen Bundesländern. Überall wird die Lage und die Gefahrensituation juristisch unterschiedlich bewertet. In Hamburg kämpft Pinar hartnäckig, gibt auch trotz juristischer Rückschläge nicht sofort auf. Aber am Ende scheitert sie, muss sich geschlagen geben. Hamburg ist eben der Ort, an dem einige der Attentäter unbehelligt gewohnt haben. Die Hamburger Richter gehen hier von einer fortbestehenden Gefährdungslage aus, was die Rasterfahndung rechtfertige. Ein anderes Gerichtsverfahren aus NRW schafft es Jahre später tatsächlich bis zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Im Frühjahr 2006 fällt das Bundesverfassungsgericht ein wichtiges Urteil. Die Rasterfahndung ist als präventive Maßnahme nur bei einer konkreten Gefahr zulässig. So sagen es die Richter. Eine allgemeine Bedrohungslage reiche nicht aus. So wie in der Zeit nach den Anschlägen vom 11. September. Als dieses Urteil gefällt wird, da ist Andreas Lohmeier bei der Polizei längst wieder mit anderen Themen beschäftigt. Aber er macht sich so seine Gedanken dazu.
Ja, natürlich, weil man im ersten Moment, wo so eine Mitteilung kommt, sich erstmal fragt, haben wir was übersehen? Oder haben wir möglicherweise etwas falsch eingeschätzt? Weil für die damalige Zeit, während wir es gemacht haben, und Entscheidungen können Sie ja nur in dem Moment rechtfertigen, wo Sie sie treffen, waren wir uns immer sicher, auch durch die Rückkopplung mit dem Datenschutzbeauftragten, mit unseren Juristen, dass das, was wir machen, absolut rechtskonform ist. Und da habe ich mich natürlich schon gefragt, gab es da irgendwas, was wir nicht richtig eingeschätzt haben?
Am Ende hat die bundesweite Rasterfahndung nach 9/11 zu keinem konkreten Treffer geführt. Kein einziger sogenannter Schläfer wurde dadurch entlarvt. So lesen wir es im späteren Urteil.
Es gibt ein englisches Sprichwort: There is no glory in prevention. Wie wollen Sie den Erfolg von Prävention messen? Wenn nichts passiert ist, ist das der beste Erfolg, den Sie haben können. Was wir sagen können ist, niemand aus Hamburg hat weitere Anschläge begangen. Ist das der Erfolg der Rasterfahndung? Da niemand ein Messinstrument hat, um gucken zu können, haben wir den richtigen Menschen zur richtigen Zeit mit einer Frage aufgescheucht und hat er das sein gelassen, was er eigentlich vorhatte, kann das niemand so definitiv sagen. Also man kann diesen Erfolg nicht so messen, wie man aufgeklärte Straftaten erkennen kann.
Der Kampf gegen die Rasterfahndung, der ist für Göpinar eh erst der Beginn ihrer Karriere. Göpinar, die Anwältin aus Hamburg, die sich für die Studenten einsetzt. Es ist der Beginn einer ganz anderen Geschichte, die ihre Karriere noch viel stärker prägen wird. Diese Geschichte beginnt für die Juristin in Italien. Im Oktober 2002. Göpinar, die geht nämlich gern Gleitschirm fliegen. Am liebsten in den Dolomiten. Nicht nur ab und an, sondern bis zu 60 Mal im Jahr, auch mal übers Wochenende. Sie liebt diesen Rausch in der Höhe. Und manchmal, da sitzt sie auch gerne in der Kneipe. In Campitello, am Fuße der Dolomiten, mit ein paar Leuten. Ich war ja nicht dabei, aber ich stelle mir das so vor. Entspannte Stimmung, Sonnenbrand auf der Nase, kühles Getränk in der Hand. Und plötzlich klingelt Pinars Handy. Hamburg ist dran. Die Kanzlei. Sie erfährt, Abdelghani Messoudi ist verhaftet worden. Ein marokkanischer Student. Der war auch auf der Infoveranstaltung zur Rasterfahndung im Hamburger Hörsaal, meint sie sich zu erinnern. Messoudi wird vorgeworfen, was mit dem 11. September zu tun zu haben. Und jetzt braucht er eine Anwältin, der er vertraut.
Weil einfach klar war, ich verurteile ihn nicht, nur weil er eben Muslim ist, und ich verurteile ihn nicht per se, weil eben der Vorwurf so ist, wie er ist.
Das war's also erstmal mit dem Rausch in der Höhe. Göpinar bricht ihren Urlaub ab. Ihr ist sofort klar:
Diesen Fall will ich haben.
Das war Im Visier. Folge 3 von Pearl Harburg, Deutschland nach 9/11. Ein Podcast von NDR Info. Alle Folgen findet ihr bei ARD Sounds. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Wie ihr sicher gemerkt habt, basiert dieser Podcast stark auf persönlichen Erinnerungen. Erinnerungen haben es aber so an sich, dass sie auch mal verschwimmen. Wir haben versucht, die Erzählung unserer Gesprächspartner bestmöglich zu prüfen. Es gibt aber Details in diesem Podcast, die wir nur aus den Erinnerungen unserer Protagonisten kennen. Ich bin Constanze Nastarowitz, Host und Autorin dieses Podcasts. Meine Co-Autorin ist Charlotte Horn. Die Redaktion hatte Christoph Heinzle. In der Regie Lisa Krumme. Und an ihrer Seite für Ton und Technik Christian Alpen und Jan Merget. Die Musik hat Frank Merfort komponiert. Dramaturgische Beratung: Katja Peisen-Petersen und Klaus Uhrig. Juristische Beratung: Philipp Steinhübel. Distribution: Wiebke Nielsen und Nils Kinkel. Faktencheck: Andrea Böckmann, Verena Höltke, Bert Holst, Sabine Kuhn, Oliver Mateika, Christine Mattis, Sarah Martinek und Elisabeth Wohltag. Und auch unsere Kolleginnen und Kollegen vom WDR haben einen Podcast zu 9/11. Es ist die neue Staffel des Podcasts Dark Matters mit dem Titel Staatsgeheimnis 9/11, die Saudi-Connection. Der Fokus liegt also nicht auf Deutschland und Hamburg wie bei uns, sondern auf Saudi-Arabien. Host Nikolaus Steiner untersucht die möglichen Verbindungen zwischen Saudi-Arabien und den Attentätern des 11. September. Im Mittelpunkt steht Omar al-Bayoumi. Für manche ein harmloser Student, für andere ein saudischer Geheimdienstagent. Er soll Kontakt zu zwei späteren Attentätern gehabt haben.
In einem Verhör von Scotland Yard bestreitet er das, doch seine Aussagen werfen immer wieder neue Fragen auf. Die Aufnahmen dieses Verhörs waren jahrzehntelang unter Verschluss. Jetzt könnt ihr sie erstmals in Staatsgeheimnis 9/11 hören. Außerdem spricht Nikolaus Steiner mit ehemaligen FBI-Ermittlern, Top-Anwälten und weiteren Beteiligten, um herauszufinden, ob die saudische Regierung oder Teile davon tatsächlich etwas mit den Anschlägen zu tun gehabt haben könnte. Saudi-Arabiens Regierung bestreitet die Vorwürfe. Dark Matters, Staatsgeheimnis 9/11, findet ihr jetzt in ARD Sounds. Der Link steht in unseren Shownotes.